Ja, wir wollen fortfahren im zweiten Kapitel, Lukas Kapitel 2. Vers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Vers 8, und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben, in der Nacht Wache hielten über ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Vers 15, und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns nun hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns kundgetan hat. Sie kamen eilends und fanden sowohl Maria als auch Josef und das Kind in der Krippe liegen. Vers 21, und als 8 Tage erfüllt waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Leib empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses erfüllt waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Alles Männliche, das den Mutterleib erschließt, soll dem Herrn heilig heißen. Vers 25, und siehe, in Jerusalem war ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Vers 36, und es war eine Prophetin Anna da, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser, diese war in ihren Tagen weit vorgerückt, hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt von ihrer Jungfrauschaft an. Sie war eine Witwe von 84 Jahren, die nicht vom Tempel wich, indem sie Nacht und Tag mit Fasten und Flehen diente. Und sie trat zu derselben Stunde herzu, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf Erlösung warteten in Jerusalem. Dann Vers 41, und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war und sie nach der Gewohnheit des Festes hinaufgingen und die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück. Und seine Eltern wussten es nicht. Dann Vers 49, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und der war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen, und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an Gunst bei Gott und Menschen. Ein langes Kapitel, deswegen müssen wir gucken, dass wir das irgendwie komprimiert kriegen und trotzdem wichtige Lektionen daraus lernen. Wisst ihr, es ist wunderbar, dass Gott die Geschichte und die Zeitpunkte in seiner Hand hat. Was fällt uns eigentlich in diesem ersten Text auf, der hier einfach eine historische Wiedergabe der politischen Verhältnisse der damaligen Zeit war? Haben wir ja gelesen hier, nicht? Von dem Quirinius, der Statthalter von Syrien war, der Kaiser Augustus in Rom hatte verordnet, dass es eine Einschreibung geben sollte. Und dann heißt es, dass Vers 4, dass Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, ging, weil er aus dem Haus und der Familie Davids war, um sich einschreiben zu lassen. Also, der musste jetzt in seine Heimatstadt gehen, nach Bethlehem. Das ist das, was vordergründig hier passiert. Und das muss ihm zu diesem Zeitpunkt passieren. Zu diesem Zeitpunkt. Warum hat der Kaiser Augustus das denn nicht 2 Jahre vorher gemacht? Oder 1 Jahr später? Oder 10 Jahre später? Oder 14 Jahre vorher? Oder 1,5 Jahre vorher? Der Prophet Micha schreibt im 5. Kapitel seiner Prophetie, dass der kommende Messias in Bethlehem geboren wird. Aber wir haben jetzt gesehen, dass Josef und Maria mit ihm in Nazareth waren. Und durch die Einschreibung war diese Familie gezwungen, nach Bethlehem zu gehen. Was hatte Gott also aus dem Himmel getan? Er hatte den großen römischen Kaiser benutzt, um eine Einschreibung zu verordnen im ganzen römischen Reich, auch in Bethlehem, damit dieses Ehepaar nach Bethlehem ging, damit die Prophetie von Micha in Erfüllung gehen konnte. So arbeitet Gott. Er hat ein vollkommenes, wie wir heute in modern Deutsch sagen, Zeitmanagement. Ich will mal ein anderes Beispiel sagen. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Philippus kriegt den Ruf, von Samaria auf einen öden Weg zu gehen. Und er denkt, auf einen öden Weg, dann geht der gehorsam, wie er war, los. Geht auf den öden Weg und er denkt, hier ist so Wüste, ein öder Weg, was soll ich denn hier? Soll ich hier den Sandkörnern predigen oder den Felsen? Und auf einmal sieht er am Horizont einen Wagen kommen. Da sitzt ein Mann drauf, Kämmerer. Der war extra aus Äthiopien nach Jerusalem gefahren, war jetzt auf dem Rückweg und hatte eine Jesaja-Rolle. Und dann blieb er stehen und der Philippus, der ging sozusagen an den Wagen heran und dann sah er, dass dieser Kämmerer in der Rolle las. Und dann sagt der Philippus, verstehst du auch, was du liest? Und der Kämmerer sagt, wie sollte ich, wenn mich niemand anleitet? Ja, was las er denn gerade? Jesaja 53. Sag mal, wie kommt das, dass der Kämmerer gerade jetzt in Jesaja 53 war, wo die Leiden des Herrn Jesus in diesem Kapitel beschrieben werden und der Tod des Herrn Jesus für seine Sünden? Warum ist er nicht in Kapitel 40 gewesen, Kapitel 65 oder sonst wo? Denn von Jerusalem bis da hätte er sehr gut in Jesaja schon dreimal durchlesen können. Vielleicht hat er schon mehrmals durchgelesen, aber war jetzt gerade in Jesaja 53. Das versteht man unter konkreter Leitung des Heiligen Geistes, dass der Herr die Geschicke der Seinen und auch die politischen Geschicke auf seine Weise lenkt. Die politischen Ereignisse unserer Zeit haben zu tun mit der Prophetie, die mit Israel zu tun hat und mit dem kommenden Messias. Und die Leute regen sich alle auf, was alles passiert. Ja? Ukraine-Konflikt. Hat das auch was zu tun mit dieser Entwicklung? Oder Nordkorea? In gewisser Hinsicht alles ja. Alles hat zu tun mit dem Plan Gottes. Und der Plan Gottes wird sich in Verbindung mit Israel und den Nationen erfüllen. Aber Israel ist der Mittelpunkt. Und der Messias wird kommen. Und alles wird das an seinen Platz gestellt. Und so auch in diesem ersten Abschnitt. Alles geschieht nach der Vorsehung und der Weisheit Gottes. Sie gingen hinauf nach Jerusalem mit seiner verlobten Frau. Und dann heißt es in Vers 7, dass sie ihren erstgeborenen Sohn in Windeln wickelte, ihn in eine Krippe legte, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Ist ja nicht interessant, dass da steht, nicht ein geborener Sohn, sondern erstgeborener Sohn. Johannes gebraucht oft den Begriff eingeborener Sohn. Den kann man auch übersetzen, ich finde sogar noch viel schöner übersetzen. Ich weiß nicht, ob eine Anmerkung in der neuen Übersetzung steht. Einzigartig. Das heißt einzig in seiner Art. Aber der Erstgeborene hat zwei Bedeutungen. Eine chronologische, das heißt, er wurde zuerst geboren, und eine vorrangige. Er wird ja später genannt der Erstgeborene aus den Toten und der Erstgeborene der Toten. Eine Vorrangstellung und eine zeitliche Vorrangstellung. Aber der Herr Jesus hatte noch Brüder, nicht? Zum Beispiel Jakobus und Judas. Also, er wurde in Windeln gewickelt. Ist das nicht auch, ich sag mal, man muss sich das mal so ganz plastisch vorstellen. Der Herr Jesus, von ihm wird gesagt, durch den und für den alle Dinge sind. Er ist der Schöpfer. Kannst du dir das überhaupt mal vorstellen? Versuch's dir mal. Das geht ja überhaupt nicht. Der Schöpfer der 10 hoch 26 Sterne, eine 1 mit 26 Nullen, lässt sich in Windeln wickeln. Das muss man sich mal auf der Zunge, nein, nicht auf der Zunge, im Herzen zergehen lassen. Verstehst du jetzt Philipper 2 viel besser? Wo es heißt, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, da in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete Gott gleich sein, sondern sich selbst erniedrigte, sich zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm. in Windeln gewickelt. Das ist Erniedrigung. Weil kein Raum in der Herberge war, kam Josef und Maria zu einer Herberge. Kein Platz. Kein Platz für euch. Ja, wir haben hier ein kleines Baby. Kein Platz. War ja die Zeit der Einschreibung. Es ist ja schon alles voll. Die ganzen Herbergen waren voll. Für den Sohn Gottes kein Platz. Diese Herberge ist auch ein wunderschönes Bild von dem Herzen der Menschen, ja? Von deinem Herzen. Ist Raum in deinem Herzen für den Herrn Jesus? In meinem Herzen? Raum? Es gibt ein Lied, hast du keinen Raum für Jesus? Kein Ort in deinem Leben für den Herrn Jesus? Wo er doch durch seine Liebe und durch sein Licht und durch seine Weisheit und durch seine Gerechtigkeit und Barmherzigkeit unser ganzes Leben angemessen steuern möchte. Warum lassen wir ihn eigentlich nicht hinein und geben ihm Raum? Weil kein Raum in der Herberge war. Hoffentlich ist keiner hier, der sagt, bei mir in meinem Leben ist kein Raum für den Herrn Jesus. Es wird sich einmal alles umdrehen, wenn Gott sagen wird, es ist kein Raum für dich im Himmel. Denn nur wer Raum für den Herrn Jesus in seinem Leben hat, für den ist auch ein Raum im Himmel. Sogar noch viel mehr, ein Vaterhaus, nicht nur ein Raum, ein Vaterhaus. Dann im nächsten Abschnitt, da haben wir die Hirten. Sie tun das, was Hirten tun. Wach halten bei den Schafen, sie kümmern sich um die Schafe. Sie waren nicht wie die Schafe, wie die Hirten in den Propheten Jeremia und in Hesekiel 34, ja, die nur sich selbst weideten. Und das ist auch so schön in Hesekiel 34 bei diesem Hirtenkapitel. Da lesen wir dann, ich glaube, zweimal, ich bin da, siehe, ich bin da. Ich finde das so schön. Der Bruder Hartmut Michel hat bei uns mal Vorträge gehalten, da ist mir das erste Mal so aufgefallen, ja, siehe, ich bin da. Da werden die ganzen Hirten des Volkes Gottes angesprochen, was die alle so fabrizieren. Und dann kommt er, ich bin da. Hier sind auch Hirten. Aber sie hatten offensichtlich eine Haltung, die Gott dazu benutzte, um sie zu besuchen. Er besuchte durch einen Gabriel den Zacharias. Er besuchte durch einen Gabriel die Maria. Er besuchte durch einen Engel des Herrn im Traum den Josef. Und er besuchte die Hirten auf dem Feld. Die ersten Kapitel haben das große Thema, dass Gott Menschen, die einen Überrest in dieser schweren Zeit bilden, besucht. Und zwar durch den Aufgang aus der Höhe. Und dazu benutzt er unterschiedliche Werkzeuge, um ihn vorzubereiten. Und hier wird dieser Aufgang aus der Höhe vorbereitet. Durch ein in Windeln gewickeltes Kind und Hirten, die auf dem Felde waren. Um deutlich zu machen, das will jetzt Lukas hier so ganz deutlich machen, dieser Menschensohn, er wird der Hirte sein. Aber hier kriegen die Hirten, die vielen Hirten, Besuche. Er ist der Hirte. Aber Lukas sagt, weil er der vollkommene Mensch ist, möchte ich mein Buch damit beginnen, dass solche, die diesem vollkommenen Hirten nachfolgen, auch echte Hirten sein sollen. Und sie werden von Gott besucht. Und das finden wir jetzt hier. Als erstes heißt es, dass ein Engel zu ihnen tritt und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Was heißt denn das, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete? Ich weiß es nicht genau. Es kann aber Folgendes bedeuten, dass es die Schechina-Wolke ist. Im Propheten Hesekiel lesen wir, dass diese Schechina-Wolke sich zurückzog aus dem Tempel und wegging. Und jetzt heißt es hier, dass die Herrlichkeit des Herrn sie umleuchtete. Ich will es nicht behaupten, aber der Ausdruck selbst macht es deutlich. Die Schechina-Wolke. Das ist noch so eine kleine Feinheit. Wir kennen alle diesen Vers in Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Da steht in der Anmerkung bei uns, zeltete unter uns. Das Wort ist ein Lehnwort im Griechischen aus der hebräischen Sprache. Das heißt skeno, zelten, wohnen heißt das. Und dieses Wort SKN ist aus der Silbe SKN im Hebräischen entlehnt. Und das ist Shekinah. Haben die Griechen daraus entlehnt. Sodass der Ausdruck, den Johannes gebraucht, dass das Wort zeltete, dass die Shekinah zurückgekehrt ist in der Person des Sohnes Gottes. Und deswegen kann es gut sein, dass hier der Anfang dieser Wolke der Herrlichkeit war. Wie auch immer das ausgesehen haben. Jedenfalls vielleicht eine Lichtstrahl, vielleicht eine Wolke, die irgendwie ganz besonders hell war. Ich weiß es nicht. Die Herrlichkeit Jahwes umleuchtete sie. Das ist doch etwas Herrliches. Sie fürchtete mit großer Furcht. Das haben wir bisher noch nicht gelesen. Weder bei Zacharias, noch bei Elisabeth, noch bei Maria. Aber mit großer Furcht. Das war etwas ganz Neues, was jetzt passiert. Und dann kommt diese Engel, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude. Der Erretter, Christus der Herr, wird jetzt gesagt. Christus der Herr. Das ist nicht so gesagt worden von dem Gabriel in Kapitel 1. Aber hier wird das erste Mal der Name Christus genannt. Und was heißt Christus? Messias ist einfach der griechische Name für das hebräische Wort HaMashiach. Der Christus, der Gesalbte, der Messias, der Verheißene aus dem Alten Testament. Er ist der verheißene König, der Gesalbte, Christus. Er ist der Sohn Gottes, er ist Sohn des Höchstes, er ist der Große. Und er ist derjenige, der Heiland der Welt ist. In der Stadt Davids, welche Stadt war das? 1. Samuel 16, Bethlehem. Bethlehem heißt Haus des Brotes. Und der Herr Jesus sagt, ich bin das wahrhaftige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist, um der Welt Leben zu geben. Jedes Wort in der Bibel ist göttlichen Ursprungs und hat eine tiefe Weisheit. Wenn das doch bloß die Menschen erkennen würden, angefangen bei den Führern der religiösen Welt, bis zu uns selbst. Es ist Gottes Wort. Und dies sei euch das Zeichen. Oh ja, Gott hat Zeichen gegeben. 1. Mose, am 4. Tag werden die Sterne, Sonne, Mond und Sterne erwähnt. Ja? Und sie sollen Zeichen sein. Das hängt mit Licht zusammen. Von oben. Sie scheinen auf die Erde. Jetzt kommt der Sohn von oben. Er ist das Licht der Welt. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit. Und jetzt wird wieder der Ausdruck gebraucht. Zeichen. Aber was ist das Zeichen hier? Die Herrlichkeit? Eine goldene Krone? Ein wunderbarer Wagen? Feuriger Wagen vielleicht? Bei weitem nicht. Sondern ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Das ist das Zeichen. Nicht die das gewaltige Sternenheer. Nicht das Zeichen des Regenbogens zur Zeit Noahs. Nein, ein in Windeln gewickeltes Kind. Gott wurde Mensch, o welch Erbarmen, betet ihn an. Jetzt steht da ein Ausdruck, nicht? Plötzlich. Man merkt, wie der Geist Gottes hier durch Lukas die Dinge so heranbringt und einen zum Erstaunen bringt. Plötzlich war da eine Menge des himmlischen Heeres, das Gott lobte und sprach: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde, an den Menschen einen Wohlgefallen, oder wie die Anmerkung sagt, den Menschen des Wohlgefallens. Gott offenbart sich in dieser Welt und er möchte, dass es Menschen gibt, die sein Wohlgefallen finden. Noch haben sie es nicht. Aber einer ist da, über dem Gott den Himmel öffnet und sagt: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Aber durch diesen Ruf wird deutlich, dass Gott jetzt auch Menschen retten will, um zu sagen, auch an diesen Menschen habe ich Wohlgefallen. In Epheser 1 lesen wir einmal diesen schönen Ausdruck, begnadigt in dem Geliebten. Da steht in der Anmerkung, angenehm oder wohlangenehm gemacht in dem Geliebten. Nur in dem Geliebten sind wir angenehm vor Gott, ohne ihn nicht. Und dann kommt Vers 15, die Engel gehen zurück in den Himmel, die Hirten sagen jetzt, das müssen wir untersuchen. Es ist gut, wenn wir kritisch sind. Wir haben jetzt eine Botschaft gehört, wir sollen in die Stadt Davids gehen. Das wollen wir mal prüfen. Das ist gar nicht schlimm, wenn wir Dinge prüfen. Ich sage unseren jungen Leuten oft, ihr seid mir viel zu unkritisch. Ihr behauptet manchmal kritisch zu sein, ihr seid viel zu unkritisch. Ihr seid nämlich nur kritisch gegenüber Traditionen, aber nicht gegenüber den modernen Traditionen. Die müsst ihr genauso untersuchen. Sonst war nicht kritisch. Wir werden ja heute in den Schulen zur Kritik erzogen, in den Hochschulen, ja. Kritisch denken. So unkritisch wie unsere Generation war, glaube ich, kaum eine Generation, ja. In den 68er Jahren, da sind sie wenigstens noch auf die Straße kräftig gegangen und haben Rabatz gemacht. Heute haben sich viele an das gewöhnt, haben sie nur noch mit ihrem Handy zugange und im Internet und drücken auf die Knöpfe, wissen überhaupt nicht mehr, wie man kommuniziert, ja. Viel zu unkritisch. Wirklich kritisches Denken lernt man, indem man sich Gott übergibt und das Wort Gottes ernst nimmt, dann lernt man kritisches Denken. Und diese Hirten, die wollten das überprüfen. Das waren auch kritische Leute. Einfache Leute, aber kritische. Also Kritik heißt übrigens beurteilen. Ne? Hat überhaupt nicht so einen negativen Klang, wie bei uns das so oft ist. Also kritisch denken, also so negativ das Denken. Nein, bloß wenn man etwas beurteilt, muss man Maßstäbe haben. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, von hier aus bis hier, das ist ein Meter. Dann hoffe ich, dass jeder zu euch sagt, nee, glaube ich nicht. Dann sage ich, na, das ist vielleicht ein Meter. Nee. Dann hoffe ich, dass jemand irgendwann mal sagt, du müsstest sagen, das ist ungefähr ein Meter. Ja, sage ich, gut, dann hole ich einen Zollstock. Und wenn er noch kritischer ist, er sagt, na, das ist auch nicht ganz gerecht, ganz genau, wenn du da einen Meter zeigst. Bis endlich jemand auf die Idee gesagt, wir fahren nach Paris zu dem Platinmeter, das ist nämlich der absolute Maßstab für die Metermessung. Aber das ist Mühe, ja. Also die Maßstäbe, wir brauchen Maßstäbe. Auch die jungen Leute brauchen Maßstäbe. Wer gibt uns die denn, wenn nicht der Schöpfer? Erstmal ein Auto, ja. Auf der Autobahn in Amerika gefahren und auf einmal ging das kaputt. Der Mann geht raus, guckt in den Motor, guckt sich das Auto an, steht da, so ähnlich wie ich da stehen würde, keine Ahnung. Schellt ein Auto an hinter ihm, steigt ein Mann aus, sagt, haben Sie ein Problem? Ja. Ja, was ist das Problem? Ja, der Motor läuft nicht mehr. Der macht die Motorhaube auf, guckt rein, tak, 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 setzt sich rein, fahren Sie. Ja, wie? Woher wissen Sie das denn? Kein Problem, fahren Sie. Wie haben Sie das hier gemacht? Na nun, ich bin der Konstrukteur, ich heiße Ford, Henry Ford. Das ist so ein Ford, habe ich gebaut, kenne ich mich gut aus. Och, das finde ich ja cool. Na, das hat er noch nicht, weil das Wort noch nicht modern war, aber das finde ich aber erstaunlich. Da sehen Sie, müssen wir öfter erstaunen. Derjenige, der einen Ford baut, kann ihn am besten reparieren. Und so ist es mit den Maßstäben, nicht? Wirkliche Maßstäbe bekommen wir durch das Lesen des Wortes Gottes. Und wenn wir die fest in uns haben, dann lassen wir uns auch nicht so schnell von jedem Winde der modernen, postmodernen oder halbmodernen oder viertelmodernen Lehre hinunterwerfen. Das sind oft Lächerlichkeiten. Übrigens, alles war schon mal nicht. Naja. Sie wollen jetzt also gucken, ob das passiert ist. Und Sie sehen jetzt Maria und Josef, genau wie sie das verkündigt worden war, Vers 17. Sie machten das Wort kund, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Das ist Hirtendienst. Sie machten das Wort kund. Sie verbreiteten das Wort. Das dürfen wir auch tun als Versammlungen an einem Ort. Das Wort verbreiten. Büchertischarbeit und sonstige Arbeit. Verbreiten, das haben die Hirten hier gemacht. Sie waren so erfüllt von dem, was sie gehört hatten. Sie verbreiteten das Wort. Und dann, Vers 18, alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was von den Hirten zu ihnen gesagt wurde. Und jetzt kommt so dieses schönes Wort. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihren Herzen. Eigentlich müsste man sich das mal ganz dick unterstreichen. Einmal das Bewahren im Herzen und dann das Bewegen da drin. Erwägen, darüber nachsinnen. Uns fallen da die ganzen Stellen ein im Alten Testament, in dem Psalm, wo es heißt, dass es doch wunderbar ist und glückselig der über das Wort sinnt, Tag und Nacht. Und er ist ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und alles, was er tut, gelingt. So sehen wir hier diese Maria. Sie bewahrt das Wort nicht in ihrem Verstand, sondern in ihrem Herzen und erwägt es, überlegt da, fängt an darüber nachzudenken, was ist alles passiert, was habe ich erlebt, was sagen die Hirten. Und die Hirten kehrten zurück, verherrlichten und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Und dann finde ich es so schön, dass nach 8 Tagen Maria und Josef das tun, was Gott dem Abraham schon in 1. Mose 17 gesagt hat, dass nämlich die Kinder beschnitten werden sollten. Das war für die Juden so. Für uns ist das nicht mehr so, aber das war ein Gebot Gottes. Und das tun sie auch. Und sie tun noch mehr, denn es heißt dann, Vers 22 folgende, dass sie auch noch ein Schlachtopfer brachten, nämlich ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Sie handelten nach dem Gesetz Gottes. Sie handelten nicht nach den Überlieferungen der Ältesten. Sie handelten aber nach dem Gesetz Gottes. Schlagen wir mal Markus Kapitel 7 auf, oder Matthäus 15, ist egal, sind die gleiche Stelle. Matthäus Kapitel 15. Vers 3. Da steht, warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Es kann sein, dass wir als Christen Überlieferung höher achten als das Gebot Gottes. Ob es alte, althergebrachte Überlieferungen sind oder moderne, progressive Überlieferungen. Wir müssen stark aufpassen. Wenn wir älter werden, müssen wir aufpassen, dass wir nicht einfach etwas, was einfach wir gelernt haben, was überhaupt nicht durch die Schrift zu begründen ist und auch nicht geistlich zu begründen ist, dass wir das als Gottes Wort hinstellen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Früher bei uns in der Versammlung, die war damals ganz klein, und waren sehr liebe Brüder dort, und da war immer die Kelch, Brot und Kelchen, da war ein weißes Tuch drauf. Bis zum Augenblick des Brotbrechens. Ich habe immer gedacht, wieso ist das eigentlich so? Da habe ich immer gefragt. Da wurde gesagt, ja, das wäre wichtig, das und das wäre immer schon so gewesen. Und das wäre dann so, ja, sage ich, das ist dann so erhebend, wenn das Brot und der Wein, wir wissen doch sowieso schon, dass sie da drunter sind. Was ist denn daran? Wo kann ich das irgendwie in der Bibel als Prinzip erkennen? Ich kann wohl das Gegenteil sagen. Dadurch, dass Brot und Wein da steht, werde ich die ganze Stunde daran erinnert, dass es hier um die Zeichen des Todes des Herrn geht. Und die verdecke ich die ganze Stunde, während ich daran denke? Verstehe ich nicht. Bis dann schließlich jemand sagt, ja, eigentlich ist das nur, kommt das von den Bauernhöfen, weil die Fliegen oft an den Kelch und an das Brot gingen. Also ich sehe, das ist einfach eine menschliche Tradition, sonst überhaupt nichts. Können wir doch nicht heilig sprechen. Ist ja schrecklich. Und so gibt es manche Dinge, die einfach übernommen werden. Da meinen wir, das sei jetzt Gottes Wille. Und ich als Älterer muss dann mich fragen, ist das Gottes Wille oder ist das eine menschliche Überlieferung? Und die Jüngeren müssen sich fragen, woher habe ich denn jetzt die Anschauung, dass unbedingt zum Beispiel die Anbetungsstunde morgens mit einem kleinen Orchester begleitet wird? Worüber hole ich das eigentlich her? Das ist so eine Progressiv, jetzt mal ein bisschen, ja, bin ich mal ein bisschen progressiv. Wo hole ich das eigentlich her? Bei uns ist das so ein Thema, ja, gewesen. Und dann habe ich die jungen Leute eingeladen und habe gesagt, so, jetzt wollen wir mal intensiv über dieses Thema sprechen. Anhand der Bibel, das ist der Maßstab, oder? Ja, anhand der Bibel. Und da war die Sache geklärt. Aber man muss sich Zeit nehmen und das Wort Gottes erforschen, um zu fragen, warum tue ich bestimmte Dinge nicht und warum tue ich bestimmte Dinge doch? Und das ist es, was uns hier gesagt wird. Sie handeln nach dem Gesetz, was damals für sie verbindlich war. So wie der Herr Jesus, als er diesen Mann, den Aussätzigen, gereinigt hatte, dann sagte er, geh zu den Priestern und zeige dich. Er hat gesagt, das Gesetz gilt noch. Bitte schön, zum Priester gehen, zeig dich. Er hätte ja sagen können, ich bin der Sohn des Menschen, ich bin Herr des Sabbats, ich habe sogar den Aussätzigen berührt, das war ja eigentlich verboten. Und er hat es doch getan, weil er eben der Sohn Gottes ist. Aber trotzdem wollte er den Anforderungen des Gesetzes genügen. Geh zu den Priestern, zeige ihnen, was hier geschehen ist. Also, das ist das Vorbildliche hier bei den beiden, Josef und Maria, dass sie gemäß dem, was im Gesetz des Herrn geschrieben steht, handeln. Und jetzt erleben sie zwei Personen, die in Jerusalem waren. Glücklich, wenn es solche Personen gibt. Ja? Glücklich, wenn es solche Personen gibt. Einer mit Namen Simeon und eine Frau namens Anna. Was war mit dem Simeon los? Wollen wir mal gucken, was von ihm gesagt wird. Erstens, er war gerecht. Was heißt denn überhaupt gerecht? Gerecht heißt, dass ich in meinem Leben mit dem Recht Gottes rechne. Das Recht Gottes geht über alles. Und um das zu kennen, das Recht, muss ich das Recht lesen, kennen. Muss ich studieren. Sonst weiß ich es ja nicht. Wie will ich also gerecht handeln, wenn ich das Recht nicht kenne? Das ist ungefähr so, als wenn ein Staatsanwalt sagt, ich bin jetzt Staatsanwalt, hat nie Jura studiert und will jetzt Recht sprechen. Das wäre ja wohl eine jämmerliche Sache, was? Gerecht gottesfürchtig, fürchtig. Das bedeutet, er rechnete mit Gott in seinem Leben und brachte sein Leben in Beziehung zu Gott, um bloß nicht gegen ihn zu sündigen. Das Dritte, er wartete auf den Trost Israels. Den Trost Israels steht hier. Was ist denn der Trost Israels? Dass der Tröster kommt. Der Herr Jesus. Und dass damit Frieden kommt und damit auch himmlischer Trost. Da wartete er drauf. Warten wir auch auf diesen Trost, auf den Herrn Jesus, der uns entrücken wird von dieser Erde? Wie oft beten wir, wie oft hören wir darüber? Ich denke bei mir manchmal, meine Frau erinnert mich oft daran und sagt, du kannst ja auch öfter mal beten, Herr Jesus, komm. Ja, stimmt doch, aber öfter vergesse ich es. Dann habe ich mich schon manchmal gefragt, warum vergesse ich das eigentlich? Und wenn ich ehrlich bin, sage ich, ich rechne da zu wenig mit. Weil es früher Brüder, die haben sich immer unterhalten über das Kommen des Herrn. Und ich als Kind, wenn ich dabei saß, habe ich gedacht, oh nee, bloß nicht. Kennst du sowas, ja? Der Herr soll bitte noch nicht kommen. Vielleicht, weil man noch nicht bekehrt ist, ne? Bleibt noch ein bisschen weg. Oh, der ist näher, als wir denken. Er kommt bald. Er wartet auf den Trost Israels. Und ein göttlicher Ausspruch war ihm zuteil geworden, dass er den Christus des Herrn nicht sehen sollte, bis er gestorben, also dass er ihn erstmal sehen sollte, bevor er stirbt. Und dann steht Vers 27, er kam durch den Geist in den Tempel. Also der Heilige Geist gab ihm einen Ausspruch und der Heilige Geist führte ihn in den Tempel. Und das finde ich auch so schön wieder, ja. Wir fragen uns immer, was ist Leitung des Geistes? Jetzt sehen wir wieder so einen Fall. Er wartet auf den Trost Israels. Und dann, der Geist war auf ihm und gab ihm einen göttlichen Ausspruch. Und der Geist leitete ihn zum richtigen Augenblick in den Tempel. Paulus schreibt in Römer 1, dass er durch Gottes Gnade doch nach Rom mal kommen könnte. Dass er geleitet würde durch Gott. Wir müssen viel mehr damit rechnen, dass der Herr unsere Wege leiten sollte. Jetzt kam er in den Tempel und da waren dann die Eltern gekommen, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun. Wieder der Hinweis, da nahm er es auf die Arme. Tja, ich finde das so ein, ja, wie soll ich mal sagen, liebliches, köstliches oder was weiß ich, so ein schönes Bild. Da ist dieses kleine Baby. Ich habe immer Angst, so wenn bei Babys, wenn ich die auf die Arme nehme, dann denke ich immer, na, hoffentlich lasse ich es nicht fallen, ja, wenn die so ganz klein noch sind. Und da ist dieser Mann, dieser alte Mann, der nimmt das kleine Baby auf den Arm. Wieso nimmt er dieses Baby auf den Arm? Weil er tief in seinem Herzen fühlte, das ist der Sohn Gottes. Den will ich an meinem Herzen haben. So wie später Johannes an der Brust Jesu, am Herzen Jesu lehnte. Ich will ihn an meinem Herzen haben. Er nimmt ihn auf den Arm und lobt Gott und sagt ihm, dass er jetzt in Frieden gehen kann, denn ich habe dein Heil gesehen, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen, nicht nur für Israel, sondern für die Nationen, zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Das heißt, dieser Jude sagt jetzt, Der Mann wird nicht nur für Jakob sein und in Jakob herrschen, wie wir das heute gesehen haben, sondern dieser wird auch ein Licht für die Nationen sein. Oh, das war ja für Israel gewaltig. Und das sagt ein Jude. Das war ein prophetisches Wort. Und sein Vater, seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter. Er wendet sich nicht an Josef, aber wendet sich an die Maria. Und er sagt zu ihr, du Maria, pass mal auf, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel, zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Also Maria denkt nicht, dass alles so harmlos ist mit diesem Sohn. Er ist der Retter, er ist der Christus, er ist der Sohn Gottes. Aber letztlich sagt er hier, er ist nicht der Herrscher, der jetzt durch den Hauch seines Mundes die Feinde vernichten wird, sondern ist der leidende Gottesknecht, dem widersprochen wird und der sich das gefallen lässt. Der sich das gefallen lässt. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen vieler Herzen offenbar werden. Das heißt, Maria muss damit rechnen, dass sie einmal Schweres durchmachen wird. Diese Mutter Jesu, wo hat sie das erlebt? Wo ist ein Schwert durch ihre Seele gegangen? Am Kreuz von Golgatha. Da sieht sie, wie hasserfüllte Menschen ihren Sohn, den Sohn Gottes, den Sohn des Höchsten, am Kreuz leiden lassen. Dann ist eine Anna da. Sie ist schon 84 Jahre. Es wird einiges von ihr gesagt. Sie hat schon seit mit 7 Jahren hat sie mit ihrem Mann gelebt. Und dann nicht mehr. Und jetzt war sie eine Witwe von 84 Jahren, die nicht vom Tempel wich. 84 Jahre. Die war immer im Tempel, wenn es irgend ging. Vielleicht ist sie dann zum Schlafen nach Hause gegangen. Heute ist die Versammlung der Tempelgottes, ne? Wie ist denn das bei uns so? Weichen wir schon mal öfter vom Tempel ab? Im Urlaub weichen wir schon mal, müssen wir keine Zusammenkünfte besuchen, ne? Haben wir jetzt Urlaub von der Versammlung. Oder ist es auch so bei uns, dass wir im Tiefsten nicht weichen wollen von den Zusammenkünften? Weder von den Gebetszusammenkünften, noch von den Wortbetrachtungszusammenkünften, noch von den Wortverkündigungszusammenkünften, noch von den Anbetungsstunden. Sie wich nicht vom Tempel, obwohl sie schon so alt war. Ein Vorbild für jung und alt. Sie diente mit Fasten und Flehen und sie lobte Gott und redete von Erlösung zu allen, die dorthin kamen. Das war so eine Evangelistin, die in ihrem privaten Leben, wenn sie dort im Tempel war und die Leute kamen dorthin, dann hat sie die alle angesprochen. Wir hatten bei uns eine Schwester in Dortmund. Das war eine Studienrätin. Sehr kluge Frau. Ganz einfach gekleidet ging sie jahrelang mit einem großen Schild durch Dortmund. Und wurde von vielen verlacht. So ungefähr diese arme Frau. Was macht die schon? Und wenn die Leute dann zu ihr hingingen und mit ihr anfingen zu sprechen, dann merkten sie auf einmal, oh, die hat's aber drauf. Was ist das denn für eine? Ja aus, ja ein. Bis sie jetzt vor einigen, weiß ich, 3 Jahren, 4 Jahren heimgegangen ist. Jeden Tag in Dortmund, in der Innenstadt mit dem Schild, Jesus liebt dich, Jesus dein Retter oder Richter oder ich weiß nicht, wie das Schild hieß. Immer wieder. Alle sprachen davon. Alte Frau gewesen. Sie redete zu allen von Erlösung. So wie hier die Anna. Vielleicht war das mal ihr Vorbild. Ja, dann heißt es ab Vers 39, nachdem sie alles dem Gesetz des Herrn entsprechend vollendet hatten, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs, erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und auf einmal haben wir dann jetzt 11 Jahre lang etwa nichts mehr von dem Herrn Jesus. Die Kindheit wird nicht mehr erzählt. Es gibt das Thomas-Evangelium, da werden alle möglichen Geschichten über die Kindheit des Herrn erzählt, aber es ist ein apokryphes Evangelium. Das sind wahrscheinlich alles Legenden. Nein, Gott sagt, ich möchte schweigen darüber. Trotzdem möchte ich mal so ab und zu fragen, wie hat der Herr Jesus sich wohl dort verhalten? Als Zweijähriger, Fünfjähriger, vielleicht hat er im Sandkasten gespielt, ist die in die Rabbinenschule gegangen, so eine Art Konfirmandenunterricht. Da habe ich manchmal so gedacht, was, wenn er da so saß zwischen den anderen, ich stelle mir so vor, das war ein Vorbild dann in der Schule. Und die haben alle gedacht, boah, was ist das für ein Typ so, ja? Der ist so ganz anders, freundlich, gerecht, hat nichts mitgemacht, wo was mit Sünde zu tun war. Ich glaube, dass er ein richtiger Junge war. Der hat es nicht offenbart oder so, sondern hat schön das verborgen. Hat verborgen seine Herrlichkeit unter dem Mantel eines Knechtes. Und dann kommt der Augenblick, wo die Eltern nach Jerusalem gehen, zum Fest. Und dann sind sie im Tempel zusammen, wie das hier dann beschrieben wird. Und die Verwandten sind auch alle mit und Bekannte. Und ich kann mir so vorstellen, dass Jesus, dieser Junge, dass der dann mal zu dem Onkel ging, zu der Tante ging und zu der Nachbarin ging und so weiter, vielleicht mit denen sprach, vielleicht auch über das Wort Gottes, über das Alte Testament, vielleicht staunten die auch schon, steht da alles nicht. Aber ich stelle mir das so vor, jedenfalls suchten sie auf einmal die Eltern ihn. War er weggelaufen? Nein, da steht doch ausdrücklich, dass er mit Verwandten dort war. Also da haben die Eltern gesagt, du kannst auch mal zu Onkel sowieso gehen, Onkel Simeon gehen oder Onkel Nathanael gehen oder zu Tante Hulda gehen oder so. Ja, und da ist er da gewesen, hat sich mit denen unterhalten. Und die Eltern haben ihn irgendwie dann vergessen oder was. Und auf einmal sagen sie, hey, Jesus, wo ist er? Josef, sag mal, wo ist Jesus? Ja, wie hast du nicht aufgepasst? Ich dachte, du hättest ihn in meine Hand gehabt. Oder nein, sag ich, ich habe doch Onkel Nathanael war doch da und da hat er sich noch unterhalten. Oder wie auch immer das dann war. Sie suchten ihn. Ja, und dann sind sie nochmal losgezogen und in den Tempel zurückgekehrt. Und haben da geguckt, vorsichtig reingegangen. Auf einmal hörten sie Stimmen. Oh, da sind die hohen Leute. Alles gelehrte Theologen. Der eine Doktortitel, der andere vielleicht, also natürlich hatten sie noch den nicht, aber ich verstehe ja, Doktor, vielleicht noch ein Professor, ja, vielleicht Gamaliel, vielleicht saß er da drunter. Oder Nikodemus, der Lehrer Israels. Und dann guckten sie. Jesus, was ist das denn? Was ist das denn? Jesus? Und das heißt, Vers 46, dass er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte. Hier lernen wir jetzt ganz wichtige Lektionen für jüngere Leute. Er saß inmitten der Lehrer. Das war sein Wunsch. Er wollte hören, was diese ganzen führenden religiösen Leute sagen. Er hörte ihnen zu. Dann, und sie befragte, 12 Jahre alt. Er handelt in Übereinstimmung mit dem Alten Testament. Da steht nämlich in 2. Mose 12, wenn eure Kinder euch fragen, in Josua 4 oder 5, wenn eure Kinder euch fragen, dann müssen die Papas antworten. Und wenn die Papas gar nicht in der Bibel lesen, was können die dann antworten? Ihr Papas? Das ist eine Lektion für uns. Hier waren es jetzt die Gesetzlehrer, aber die Schrift sagt, dass die Kinder ein Recht haben, uns zu fragen, dass Gott das sogar will. Und dass wir ihnen Antworten geben sollen. Nicht irgendwas daherfaseln. Aus dem Gesetz, aus der Schrift sollen wir Antworten geben. Er befragte sie. Und ich kann mir das so vorstellen, ja. Dieser kluge Jesus stellte eine Frage nach der anderen. Vielleicht hat er dann mal so gefragt über die Auslegungen, die Ältesten dann hatten neben der Bibel und vielleicht kamen die dann in Schleudern. Und die kamen in Schleudern. Warum? Weil es dann später heißt, alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Da drehte sich der Wind. Er war nicht mehr derjenige, der zuhörte, der fragte, sondern der antwortete. Die großen Lehrer fingen an, diesen kleinen Jungen Jesus zu befragen. Weil die einfach über sein Verständnis erstaunt waren. Das hat er deutlich bei uns alles gelernt. Versteht ihr jetzt, warum in dieser Nacht in Johannes 3, als der Nikodemus zu dem Herrn Jesus kam, dass der Nikodemus sagte, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Er sagt nicht, ich weiß, er sagt, wir wissen. Und später sagt der Herr Jesus zu ihm, du bist der Lehrer, das heißt ein führender Mann war das, ein führender Theologe. du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Die Frage der Wiedergeburt. Die wussten genau Bescheid. Und sie wurden mit Neid und Eifersucht erfüllt und deswegen kreuzigten sie den Herrn Jesus. Und das war die Lästerung des Geistes. Das war die Sünde wider den Heiligen Geist. Sie wussten genau Bescheid. Wider besseren Wissens sagen sie, kreuzige ihn. Und hier fängt das schon an. So ist die Bibel. Wir müssen da genau lesen. Dann sehen wir auf einmal Zusammenhänge, die man erstmal gar nicht sieht. Er antwortete ihnen und sie erstaunten sehr. Und dann kommt die Mutter, die Mama, man kann das so gut verstehen. Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Dann kommt seine Antwort. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Was hat die Maria wohl da gedacht? Josef war ja nicht der Vater, das wusste sie doch. Aha. Ich habe vergessen, dass es der Sohn des himmlischen Vaters ist. Das ist sein Vater. Und wenn er jetzt nicht da war, bei uns war, dann hat das einen tiefen Sinn. Und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete. Tja, verstanden sie es nun oder verstanden sie es nicht? Ich weiß nicht. Hat Maria jetzt verstanden oder nicht verstanden? Na, hier steht, sie verstanden es nicht. Hat Maria, was ich eben gesagt habe, das wirklich gedacht? Oder hat sie es vergessen? Das ist ja ein übernatürliches Wunder war, dieser Sohn. Und wie oft lesen wir in der Bibel Dinge, die wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verstehen? Ist das euch auch schon mal so gegangen? Und auf einmal, nach Jahren, liest du eine Stelle und auf einmal wird dir das sonnenklar. Solche Aha-Erlebnisse kannst du beim Bibelstudium erfahren. Und dann kommt Freude ins Herz. Das war dann so bei Bruder Heikop zum Beispiel, der erzählte das mal, dass er so gebannt war von dem Wort Gottes, dass er übermüdet nachts war und las weiter. Und da hat er sich eine Schüssel mit kaltem Wasser geholt und hat seine Füße ins kalte Wasser getan, damit er nicht einschläft. So eine Liebe zum Wort Gottes. Und als sie ihn dann schließlich ins Konzentrationslager brachten, weil er Juden versteckt hatte, dann hat er irgendwas noch mitgeschmuggelt und hat dann ein, weiß nicht welches Evangelium auch auswendig gelernt. Hat die Zeit genutzt im KZ, um ein Evangelium auswendig zu lernen. Und dann konnte Gott ihn zu so großem Segen benutzen. Gott lässt uns doch nicht im Stich. Wenn wir mit ihm leben wollen? Nein. Und deswegen sollen wir uns auch eben nicht an Menschen orientieren, sondern an ihm, diesem wunderbaren Heiland. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth. Deswegen nannte man ihn dann später, er wird Nazarener genannt werden in Matthäus 2. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Haben wir das nicht schon mal gelesen? In Kapitel 2, Vers 19. Maria bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Sie bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und dann sehen wir jetzt auch ein wunderbares Vorbild für einen jungen Mann oder einem jungen, pubertierenden Jungen, was hier jetzt steht, weil ja hier immer von Jesus gesprochen wird. Und das ist sein Name als Mensch. Er ist damit ein Vorbild für uns als Mensch. Jesus nahm zu an Weisheit. Er war doch die Weisheit in Person. 1. Korinther 1, Vers 30. In Christus sind wir zur Weisheit gemacht. Er ist die Weisheit in Person. Und trotzdem steht hier, er nahm zu an Weisheit. Um uns deutlich zu machen, das ist der Wunsch Gottes für dein Leben. Wenn du 12 Jahre alt bist, du sollst zunehmen an Weisheit. Weisheit ist, dass ich aus dem Wort Gottes den Willen Gottes erlerne und ihn in den täglichen Umständen in der richtigen Weise zur rechten Zeit verwirkliche. An Weisheit und an Größe steht in der Anmerkung ein wichtiges Wort, Gestalt. Also hier heißt Größe nicht moralische Größe, sondern hat zwei Bedeutungen. Gestalt. Das Wort kann sowohl Körpergröße als auch Lebensalter bezeichnen. Also hier wird einfach deutlich gemacht, er wächst. Natürlich, er isst auch, er trinkt, er atmet, findet ein Stoffwechsel statt. Er ist wirklich Mensch. Und so wird er größer. Aber seine Größe verbindet sich immer mit seiner Weisheit. Er nimmt zu. Und das Dritte ist dann, und an Gunst bei Gott und Menschen. Oder die Anmerkung sagt hier zu Recht, Gnade. Das ist das gleiche Wort wie Gnade. Das heißt, er wird 13 Jahre, 14, 15, 16 und seine Umgebung merkt, dass das eine besondere Person ist. Und wenn wir wachsen wollen als jüngere Leute, dann merken das die Älteren. Jedenfalls die Älteren, die mit dem Herrn leben wollen. Also bei uns sind so manche junge Leute, wo man genau merkt, wenn die so weitermachen, werden das brauchbare Werkzeuge. Der eine hat jetzt kam mal mich besuchen und sagte, möchte gerne in die Mission gehen, studiert jetzt noch. Sag ich, müssen wir beten für, ob das Gottes Wille ist. Nicht einfach sagen, ich will, sondern wir müssen den Herrn fragen. Und du musst dich auch bewähren, ja. Man muss das auch merken, in deinem Leben, was mit dir los ist. Ob du Interesse am Wort Gottes hast, ob du Interesse an deinen Mitgeschwistern hast, ob du Interesse hast am Evangelium, dich einsetzt, ja. Wir haben in der Stadt so ein Café bei uns jetzt, da finden so Kinderstunden für asoziale Kinder statt und Jugendstunden freitagsabends und dann dreimal in der Woche so ein Café, wo alle möglichen Leute hinkommen, sind auch schon Leute zum Glauben gekommen, ja, arbeiten noch andere Gläubige mit. Aber irgendwie gibt es immer Arbeit. Wir müssen mal überlegen, was es für Arbeiten geben könnte. Schmalkalden Büchertisch, Schmalkalden ein Chor, singt in der Stadt regelmäßig. Oder was auch immer, oder andere Dinge, die Alten besuchen. Sind ja nicht mal nach draußen evangelistische Dienste, Hilfeleistung oder was auch immer. Und dieser kleine Vers, der sagt uns so etwas, ja? Er wuchs, nahm zu an Weisheit, an körperlicher Größe und Gunst bei Gott und Menschen. Die Menschen sahen, wer er ist. Etwas Außergewöhnliches. Und doch, sie haben ihn letztlich ans Kreuz geschlagen. Und das ist das Schlimme an dieser Geschichte auch, dass sie sahen, was das für eine Person ist. Und doch haben sie ihn nicht angenommen. Sie haben gerufen, Hosianna dem Sohne Davids. Und sie haben auch gerufen, kreuzigen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und deswegen noch ein Appell am Schluss. Wir haben jetzt in diesem zweiten Kapitel verschiedene Gruppen gesehen. Wir haben einmal Maria und Josef gesehen. Denjenigen oder diejenigen, die den Herrn Jesus in seiner Jugend, in seiner Kindheit betreut haben. Wir haben in diesem Kapitel auch die Hirten gesehen, die verkündigten, was sie erleben durften in Verbindung mit dem Engel des Herrn und den himmlischen Heerscharen. Wir haben den Gehorsam der Eltern des Herrn Jesus gesehen. Und wir haben einen Mann, eine alte Frau, Simeon und Anna gesehen. Der eine, der auf den Trost Israels wartete, die andere, die von Erlösung redete und die nicht vom Tempel wich. Und die Frage ist, was lernen wir aus dieser Geschichte? Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, sie taten nach dem Gesetz. Warten auf den Trost Israels? Nein, wir warten auf den kommenden Herrn. Von Erlösung sprechen, jawohl, wir gehen hinaus, um Menschen das Evangelium weiterzusagen, wo wir Gelegenheit haben. Und wir haben gesehen, wie dieser junge Mann wuchs. Als ein Kind, als ein junger Mann. Um dann schließlich in Kapitel 3 aufzutreten vor Israel. Das ist dein Heiland, wenn du ihn als Heiland kennengelernt hast. Und mein Heiland. Aber er ist auch dein Herr. Und mein Herr, wollen wir ihm nicht konsequent nachfolgen?